Ich darf euch herzlich begrüßen zur Predigt heute. Wir sind in der Apostelgeschichte unterwegs und wir fangen jetzt mit dem 14. Kapitel an, die ersten 20 Verse. Und ich habe es überschrieben mit Paulus wird gesteinigt. Das ist jetzt leider schon der Schluss verraten vom ganzen Text. Aber ich hoffe, ihr werdet mir trotzdem noch zuhören. Wir haben ja den Paulus jetzt begleitet auf seiner ersten Missionsreise. Und ich habe euch da die Reiseroute mitgebracht. Auf der nächsten Folie. Genau. Also gestartet ist er da rechts oben in Antiochia. Das sollte erscheinen, wenn du druckst. Sonst wäre es so darauf zu sagen. Der Paulus stammt von Tarsus, das ist da, und der ist in Antiochia gestartet, hat sich da im Hafen eingeschifft und ist über Zypern dann daher in den in die Gegend von Pisidien und Galatien. Ja. Ihr kennt es schon, im Brief von den Galater, da hat er den da oben geschrieben. Ja, jetzt kommt was, ja wunderbar. Wir haben also Antiochia und Tarsus und jetzt startet praktisch diese Missionsreise. Das waren jetzt die Kapitel 11, 12, 13. Und das hat sich, Antiochia, das war eine sehr große Stadt, hat sich eben in Kapitel 13 abgespielt. Und das, was wir heute sehen, da geht es noch einmal weiter in diese Landschaft da hinein. Zuerst nach Ikonium und dann nach Lystra, wo er eben gesteinigt wird. Und danach geht es weiter nach Derbe. Das ist dann der Schluss, der letzte Vers. Damit ihr seht, wo das Ganze abläuft. Und was Entscheidendes ist in Antiochia oben passiert, das hat der Herwig das letzte Mal gepredigt, und zwar nachdem der Paulus dort in der Synagoge zu den Juden gepredigt hat und die ihn so stark abgelehnt haben, hat er gesagt, so, Gott hat das jetzt bestätigt, das Evangelium ist nicht nur für die, die vom jüdischen Volk sind, sondern das ist auch für alle anderen. Die Bibel redet von den Nationen, der Luther übersetzt die Heiden. Ja. Heiden ist jetzt nicht als Schimpfwort gemeint, sondern das sind alle anderen, die nicht Griechen, die nicht Juden sind. Das heißt, das sind auch wir. Weil dort diese Entscheidung gefallen ist, die ja Gott vorbereitet hat, durch die Vision an den Petrus und durch den Hauptmann Cornelius. Ihr wisst das, das fällt ja nicht vom Himmel. Aber durch diese strategische Entscheidung von Paulus, dass er jetzt das Evangelium auch den Nationen bringt, sind ja auch letztlich wir erreicht worden. Wir sind auch alle nicht jüdischstämmig. Und trotzdem, die ganzen Verheißungen, die Gott im Alten Testament seinem Volk gegeben hat, wie er es gelehrt hat und weiter bewegt hat, damit sie den Messias erkennen können, den sie dann doch abgelehnt haben, das ist, der Paulus beschreibt es in einem Bild von einem Weinstock, von einem Ölbaum, genau, dass wir da in diesen Ölbaum eingepfropft sind und praktisch diese Verheißungen von Israel auch erben können und alles Gute, was er Israel versprochen hat, jetzt auch auf uns kommen kann. Ich lese jetzt einmal die ersten drei Verse vom 14. Kapitel. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas gemeinsam in die Synagoge und predigten mit solcher Vollmacht, dass viele Juden wie Nichtjuden zum Glauben kamen. Die Juden, die die Botschaft Gottes ablehnen, schürten jedoch unter den Nichtjuden Misstrauen gegen Paulus und Barnabas. Die Apostel blieben lange Zeit in der Stadt und verkündeten mutig und im Vertrauen auf Gott die Gnade des Herrn. Der Herr bestätigte ihre Botschaft durch Zeichen und Wunder, die sie mit seiner Hilfe vollbrachten. Und dann, im nächsten Vers, lesen wir etwas. Doch die Einwohner der Stadt waren geteilter Meinung über sie. Einige stellten sich auf die Seite der Juden und andere auf die Seite der Apostel. Das heißt, das Evangelium ist dort verkündet worden, allen, und es ist einerseits auf Zustimmung und andererseits auf Ablehnung gestoßen. Es war also scheinbar niemandem egal. Und erleben wir das auch? Habe ich mich gefragt, wenn wir von Gott reden, ich habe oft das Gefühl, es ist den Leuten egal. Können wir noch ein bisschen drüber nachdenken, warum das so ist. Also das sind jetzt nicht die bösen Juden, die ihn ablehnen und die guten Nationen, die ihn annehmen, sondern wir sehen das in dem Text, das ist bunt gemischt. Das geht quer durch alle durch. Die einen sind begeistert und die anderen lehnen ihn ab. Und diese Spaltung, diese Trennung, diese Uneinigkeit, die ist keine Überraschung. Ja? Ich lese euch jetzt ein paar Verse, wo Jesus zu seinen Jüngern redet und wo Jesus zu ihnen sagt, ich habe euch die Stelle hergeschrieben, wenn du weiterklickst. Genau, noch zweimal, glaube ich. Lukas 12, Abvers 51. Glaubt ihr, ich bin gekommen, um der Welt Frieden zu bringen, sagt Jesus. Nein, ich bin gekommen, um Zwietracht zu sehen. Von nun an werden ganze Familien auseinanderbrechen, weil drei für mich und zwei gegen mich sind. Oder umgekehrt. Es wird zum Streit zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegermutter und Schwiegertochter kommen. Für Jesus ist das keine Überraschung. Sein Anspruch, Gottes Sohn zu sein und wirklich der einzige Weg zu Gott zu sein, der stoßt auf Annahme und der stoßt auf Widerspruch. Und wenn das innerhalb der gleichen Familie passiert, dann gibt das dort Spannungen. Und ich hätte viel lieber in der Bibel gelesen, ich bin gekommen, um euch Frieden zu bringen. Und wer will denn nicht Frieden haben in der Familie, gell? Aber es braucht uns nicht überraschen. Aber dieser, in Römer 12, Vers 18 steht auch, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Das heißt, es soll nicht an uns liegen, wenn wir Unfrieden und Streit haben. Es soll um Jesu Willen sein. Es soll, wenn das ein Konflikt ist, dann um des Evangeliums Willen. Es soll nicht sein, weil wir ungut sind. Oder weil wir stur sind. Oder weil wir nicht zuhören. Oder weil wir lieblos sind. So viel an uns liegt, soll man mit allen Menschen Frieden haben. Aber dort, wo das Evangelium Menschen trennt, dort ist es leider so. Ich habe mit dem Theo letztens drüber gesprochen, warum es da in der Apostelgeschichte, wenn das Evangelium verkündet wird, so starke Reaktionen gibt. So große Begeisterung und so starke Ablehnung. Ja? Weil wenn wir jetzt da weiterlesen, im Vers 5 und 6, eine Gruppe von Nichtjuden und Juden beschloss gemeinsam mit ihren jeweiligen Anführern, die beiden Männer zu ergreifen und zu steinigen. Als die Apostel davon erfuhren, flohen sie. Ja? Man hat das Gefühl, dass das Evangelium dort ganz großen Widerspruch und ganz große Begeisterung erntet. Ich habe das hier hergeschrieben, stößt auf geteilte Reaktionen. In unserer Welt kommt mir vor, in unserer Kultur hat es eine große Gleichgültigkeit, eine große Toleranz, wenn man es positiv sagt. Ja? Der Satan, Gottes Feind, hat uns allen eingeredet, dass alle Recht haben können. Hauptsache, du glaubst an irgendwas Gutes. Und man soll sich nicht einmischen, man soll kaum was sagen, man soll kaum auf die Zahn steigen. Und da ist jetzt unsere Botschaft, dass es nur einen Weg zum Himmel gibt, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, nämlich Jesus, die ist da eigentlich viel mehr noch ein Ärgernis, weil sie eben diesen Exklusivitätsanspruch hat. Ja? Und die ich kann nur sehr empfehlen, wenn ihr möchtet, hört euch, wer es nicht gehört hat, die Botschaft vom Theo an, vom Gärtner Gemeindetag, sie ist aufgenommen worden, ihr könnt von mir die Datei oder den Link haben, vielleicht stellen wir es auf die Website. Standhalten oder mithalten, ja? Wo können wir und soll man mitmachen, damit wir Menschen erreichen und wo soll man auch ganz klar an dem Guten und Richtigen festhalten. Es ist nicht egal, was man glaubt und was man denkt. Das war also in Ikonion und lustigerweise ist es in Lystra ziemlich parallel. Ich lese den Vers 6b. Sie zogen weiter in die Gegend von Lyakonien, in die Städte Lystra und Derbe und ihre Umgebung, wo sie die Botschaft Gottes predigten. Und Afurha in Ikonion haben sie ja Zeichen und Wunder getan und da wird jetzt eins dieser Wunder beschrieben. Es passiert zusätzlich ein großes Wunder, ab Vers 8. Ich lese euch jetzt 7 bis 10. Da predigten sie eben die Botschaft Gottes. In Lystra begegnete Paulus und Barnabas einem Mann, mit verkrüppelten Füßen. Der Mann war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie gehen können. Er hörte zu, als Paulus predigte. Paulus bemerkte ihn und erkannte, dass er fest daran glaubte, dass er geheilt werden könnte. Da rief Paulus ihm mit lauter Stimme zu: Steh auf! Und der Mann sprang auf die Füße und fing an, umherzugehen. Der den Bericht geschrieben hat, der Lukas, der war ja Arzt. Ja. Wir sehen das an vielen seiner Beschreibungen und wir wissen das auch. Der Paulus sagt das in einem Brief auch, er nennt ihn auch seinen Freund eben, der ist ja mit ihm dort unterwegs gewesen. Er schreibt nie von sich selber, aber das hat der Lukas geschrieben, der auch das Evangelium geschrieben hat. Und der hat das ganz klar festgehalten, da, dass der Mensch noch nie hat gehen können. Das heißt, diese Heilung, das war nicht irgendwie so ein Motivationsschub. Ja, stehst halt auf, wirst du es schon irgendwie schaffen. Sondern seine Füße waren so verkrüppelt, dass es gar nicht möglich war. Das heißt, wenn Gott heilt, dann ist es nicht eine kleine Motivation oder ein Tritt in den Hintern. Das sind es auch nicht die Selbstheilungskräfte des Körpers, die du aktiviert werden durch eine positive Einstellung, sondern dann wird wirklich etwas in Ordnung gebracht, was kaputt ist. Es wird wiederhergestellt. Es wird so gemacht, wie es immer hätte sein sollen. Ihr könnt es euch vorstellen, die Füße dieses Mannes waren nicht fähig zu gehen. Und dann, wenn jemand jahrelang, jahrzehntelang sie nicht benutzt, die Muskeln, dann schwinden die auch. Ihr kennt das bei einem Rollstuhlfahrer, was der für dünne Haxeln hat, weil einfach die Muskeln nichts tun. Dass so ein Mensch dann aufstehen und gehen kann, das erfordert ein Wunder in dem Sinn, dass es wirklich hergestellt wird. Dass ein Muskel dann da entsteht, wo er nicht war. Dass Gelenke, die steif sind, beweglich werden. Dass Nervenbahnen, die nicht funktioniert haben und ungenutzt werden, aktiviert werden. Dass im Gehirn das, was das Baby alles lernen muss, die Balance, die Abfolge von dem Ganzen, das alles wird gemacht. So wunderbar kann Gott sein. Wenn er einen Menschen schaffen kann, kann er ihn auch wiederherstellen. Und genau das sehen wir da. Und das Wort, was da steht, gerettet, das heißt sozo. Das heißt nicht nur körperlich geheilt. Ja? Das heißt auch, dass man innerlich heil wird. Jesus zum Beispiel ist der Retter, das ist der Soto. Also der nicht nur der heilt, sondern der rettet. Und das ist eine ganz umfassende Bedeutung, was da gemeint ist. Das heißt, das Leben von den Menschen war komplett wiederhergestellt und in Ordnung gebracht. Und wenn da gerettet steht, dann wissen wir auch, dass er dann zur Gemeinde gehört hat und zu den Gläubigen gehört hat und mit dem Paulus dann mit ist, vielleicht sogar weiter. Bei den 10 Aussätzigen, die Jesus geheilt hat, gell, die sind alle gesund geworden. Aber gerettet ist nur einer geworden, der zurückgekommen ist, der sich Jesus angeschlossen hat. Die anderen sind nur gesund worden. Also der ist gerettet worden. Das macht das Wort da klar. Und auch jetzt sehen wir wieder, genauso wie in Ikonion, eine geteilte Reaktion. Der erste Teil von der Reaktion ist natürlich die volle Begeisterung. Und die schlägt da ganz interessante Blüten. Ich lese euch ab Vers 11. Als die vielen Zuhörer sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf Lyakonisch: Diese Männer sind Götter in Menschengestalt. Sie hielten Barnabas für den griechischen Gott Zeus und Paulus, weil er das Wort führte, für Hermes. Der Zeus-Tempel befand sich am Stadtrand. Die Priester des Tempels und die Menge brachten Ochsen und Blumenkränze herbei und trafen Vorkehrungen, den Aposteln an den Stadttoren Opfer darzubringen. Volle Begeisterung, oder? Also, der Paulus und der Barnabas haben jetzt erst gar nicht gewusst, was da los ist. Gell? Die freuen sich und jetzt kommen sie mit Blumen. Ja. Und auf einmal bringen sie einen Stier her dabei und jetzt kommt der Mann mit seinem komischen Gewand. Also es muss für die eine seltsame Situation gewesen sein, weil sie ja scheinbar nicht alle Griechisch kennen haben. Die haben nur gesehen, dass der Mann jetzt geheilt ist und waren sehr beeindruckt. Ja. Und der Paulus und der Barnabas haben aber dann sofort, wie sie erkannt haben, was da los ist, waren sie sehr unglücklich. Ja. Ich lese ab Vers 14. Als Barnabas und Paulus merkten, was da vor sich ging, zerrissen sie bestürzt ihre Kleider, liefen hinaus unter die Menge und schrien: Freunde, warum tut ihr das? Wir sind nur Menschen wie ihr. Wir sind gekommen, um euch die gute Botschaft zu bringen, dass ihr euch von solch wertlosen Göttern zum lebendigen Gott bekehren sollt, der Himmel, Erde, das Meer und alles, was darin lebt, erschaffen hat. Früher ließ er die Völker ihre eigenen Wege gehen, doch nie hat es eine Zeit gegeben, in der keine Zeugen für ihn lebten. Immer gab es etwas, das an ihn erinnern sollte. So schenkt er euch Regen und gute Ernte, Nahrung und fröhliche Herzen. Trotz alledem konnten Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihnen zu opfern. Die Sprache dort haben sie nicht gesprochen. Sie haben sagen müssen, wie wenig einverstanden sie sind. Also die Kleider zerreißen, das war so ein Zeichen von äußerster Trauer oder äußerster Gemütsbewegung. Ja. Muss eine wilde Szene gewesen sein, weil sie wollen sich natürlich auf keinen Fall als Götter verehren lassen, wenn es ihnen das auch noch so schmeichelt. Ja. Wir sehen das Gleiche vorher beim Petrus. Ich habe euch die Stelle aufgeschrieben, Apostelgeschichte 10, wo der Petrus zum Cornelius kommt, fällt auch der Cornelius vor ihm auf die Knie, weil er ihn als Boten Gottes, als ihm der die Rettung bringt, verehren will. Und das Erste, was der Petrus sagt, steh auf, ich bin ein Mensch wie du, ich habe dir nur was zu berichten. Ja. Und wenn Gott durch uns etwas Besonderes tut, dann ist es ganz wichtig, dass wir auf Gott hinweisen. Das ist nie unsere Leistung, wenn etwas Übernatürliches passiert. Ja. Und wenn jemand schon auf ein Plakat schreibt, kommt, ich werde euch heilen, dann war ich ganz vorsichtig. Wir sollen uns nicht für das verehren lassen, wir sollen uns nicht Gottes Lorbeeren aufsetzen. Einer haben wir vor zwei Kapitel gehabt, der das gemacht hat, ja, dem ist es schlechter gegangen. Der Herodes, ich weiß nicht, wer das gepredigt hat, war es der Jochen, denke ich. Gell? Der Herodes hat ja eine Rede gehalten ans Volk, und hat ein fesches, neues Gewand gehabt mit Silberfäden drin. Und scheinbar hat er sich so in Szene gesetzt in der Sonne dort, dass es geleuchtet auch noch hat. Und die Leute haben gesagt, oh, die Stimme eines Gottes, nicht eines Menschen. Und der Herodes hat es nicht so gemacht wie der Apostel. Ja, der hat nicht gesagt, nein, sondern der hat sich gefallen lassen. Der hat sich dann so hingestellt und hat das genossen. Und Gott hat sich die Ehre nicht nehmen lassen. Gell? Und es steht dann noch in derselben Stunde, starb er von Würmern zerfressen oder irgendwas Grausiges. Also, das ist kein Spaß. Wenn man Gott nicht die Ehre gibt, das ist kein Spaß. Gott lässt sich die Ehre nicht nehmen. Ja? Und das Risiko wollen also der Paulus und der Barnabas auf keinen Fall eingehen. Der einzige, wo wir immer wieder lesen, dass er dann nicht widerspricht, wenn er als Gott verehrt wird, ist Jesus. Ja? Nur ein Beispiel, ich habe es ja aufgeschrieben. Jesus nach der Auferstehung, der ungläubige Thomas sieht ihn nicht, weil er nicht dabei ist, wie die Jünger das erste Mal Jesus sehen. Und dann später kommt Jesus extra zum Thomas und sagt ihm, ich bin wirklich auferstanden. Und Thomas kniet sich hin und sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist in dem Musical, in dem ersten Musical von The Kids Forever, ist das, glaube ich, oder ist es das erste Nein? Lilly und das Unglaubliche, das war nicht das erste Musical, aber das erste, was ich gehört habe, aber das ist mir noch so im Ohr, wo der Thomas eben singt, du bist mein Herr und mein Gott. Und Jesus widerspricht nicht. Er sagt nicht, Gott ist nur einer im Himmel. Er sagt nicht, steh auf, sondern er lässt sich als Gott verehren, weil er wirklich Gott ist. Ja? Nur Jesus steht es zu, diese göttliche Verehrung. Aber genauso wie in Ikonion sehen wir nicht nur die begeisterte Zustimmung, sondern auch die wüste und wilde Ablehnung. Vers 19 und 20, und damit ist unser Text heute auch fertig. Da kamen einige Juden aus Antiochia und Ikonien und hetzten die Menge so sehr auf, dass sie Paulus steinigten und ihn vor die Stadt schleppten. Also die Reihenfolge war wahrscheinlich umgekehrt, sie haben ihn vor der Stadt gesteinigt, weil das haben sie nicht in der Stadt gemacht. Dort ließen sie ihn liegen, denn sie dachten, er sei tot. Du hast die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Das Evangelium führt zu Begeisterung, fehlgeleiteter Begeisterung in dem Fall, und Widerspruch. Es lässt da scheinbar keine Menschen geholt. Und ich frage mich manchmal, ist die Zeit jetzt einfach eine andere, dass die Menschen nicht so bewegt, wenn man ihnen sagt, Jesus ist der Retter, er ist am Kreuz für uns gestorben, er ist Gott. Ich erlebe halt oft, dass die Leute sagen, ja, schön für die, oder so irgendwas in der Art. Gell? Toleranz, ja. Wir haben doch eine andere Zeit. Vielleicht gibt es andere Sachen, die Menschen erreichen und aufrütteln. Vielleicht sind es ehrliche Freundschaften, die es kaum mehr gibt. Ich weiß es nicht. Ich möchte mir noch ein bisschen Zeit nehmen mit euch, dass wir das Thema Steinigung anschauen. Es kommt nicht so oft vor in der Bibel, aber da gibt es doch ein paar interessante Sachen, die man dazu sagen kann. Und ein österreichisches Sprichwort jetzt für unsere ausländischen Gäste, gell, das in den Zusammenhang kommt, ist, wenn man sagt, etwas ist nicht gut, aber es könnte immer noch schlechter sein, sagt man, besser wie ein Stein auf dem Schädel. Ja? Besser als ein Stein auf den Kopf. Ja? Zum Beispiel, du hast jetzt einen Strafzettel gekriegt und musst jetzt 300 Euro zahlen. Dann kannst du immer noch sagen, wenn du ein gelernter Österreicher bist, kannst du immer noch sagen, besser als ein Stein auf dem Schädel. Also so ein Stein ist ja was recht Praktisches. Gell? Also Steine gibt es in der Stadt nicht so viele, aber sonst eigentlich überall. Und handfest und auch ziemlich, der ist auch ziemlich massiv. Gell? Also irgendwie hat jeder das Gefühl, auf dem Kopf will ich das nicht kriegen. Gell? Und wenn ich jetzt da ausholt und da bei euch das eine schmeißt, dann ist euch das, glaube ich, nicht wurscht. Ja? Also da will man ausweichen. Aber jetzt bin ich nur einer mit Anstein und ihr seid viele, also die Chance, dass ich wen triff, ist eh nicht so hoch. Aber stellt euch jetzt vor, ihr hättet alle Steine und schmeißt sie alle auf mich. Und ich bin allein da. Das war eine Steinigung. Ja? Steinigung hat geheißen, so lange sollen alle auf jemanden Steine schmeißen, bis die Person getötet ist. Die Person war verurteilt, wir werden uns dann noch anschauen, warum, und ist auf die Art hingerichtet worden. Ja? Das war eine Hinrichtung nicht durch einen Henker, so wie man zum Beispiel beim Golgen, wo dann einer ist, der die hinstellt und runterkickt, oder eine Enthauptung, wo es jemanden gibt, der das Schwert in die Hand nimmt, der dann in dem Sinn schuld ist, sondern es war absichtlich so, dass das ganze Volk, jeder, hat dürfen und sollen Steine nehmen und auf die Person schmeißen. Die Person ist entweder eingekreist gewesen oder ins Eck gedrängt oder manchmal auch festgebunden oder halb eingegraben, damit sie sich dem nicht entziehen kann. Und dass das durch alle erfolgen soll, war auch kein Zufall, weil dadurch soll sich das ganze Volk mit der Strafe identifizieren. Ja? Dadurch, dass sie mithandeln, drücken sie aus, ja, dieses Verbrechen hat diese Strafe verdient. Ich trage dazu bei. Verstehst? Das ist nicht nur stehen und zuschauen, sondern das ist in dem Sinn mitmachen. Und der zweite Effekt war auch, dass diese Blutschuld, dass jemand jetzt umgebracht worden ist, die ist aufgeteilt worden auf alle. Die ist anonymisiert worden. Es war kein einzelner Stein, der den umgebracht hat. So wie im Internet, ja. Genau. Es war kein einzelner Stein, oder es war so wie der Henker, wo einer mit einem Schwertstreich jemanden umbringt, sondern alle haben das getan und wenn es alle waren, war es irgendwie auch keiner. Ja? Das war der Hintergrund hinter dem. Und danach haben alle sagen können, ja, wir haben das Richtige getan. Beim Henker kannst du immer noch sagen, ja, der hat das getan. Also diese öffentliche Hinrichtung war eine, die Schuld auf alle verteilt hat und damit auf keinen. Schauen wir uns jetzt einmal dazu an. In der Bibel möchte ich vier Texte zeigen, wann so eine Hinrichtung durch Steinigung von Gott geboten war im Alten Testament. Die erste Stelle, ihr könnt das mitschreiben, wenn es euch interessiert. Das ist 5. Mose 17, 2-7. Angenommen, in einer der Städte, die der Herr Gott euch gibt, wird jemand,
ein Mann oder eine Frau, dabei ertappt, wie er gegen den Willen des Herrn verstößt und seinen Bund bricht, indem er anderen Göttern dient und sie anbetet, sei es die Sonne, der Mond oder ein anderer Himmelskörper, was ich euch verboten habe. Wenn euch so etwas zu Ohren kommt, dann nehmt euch der Sache an und untersucht den Fall gründlich. Stellt es sich heraus, dass tatsächlich etwas so Abscheuliches in Israel geschehen ist, dann soll der Betroffene, der das Verbrechen begangen hat, vor das Stadttor gebracht und zu Tode gesteinigt werden. Niemand darf jedoch auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin mit dem Tod bestraft werden. Ein Mensch darf immer nur aufgrund von mindestens 2 oder 3 Zeugenaussagen zum Tod verurteilt werden. Um den Verurteilten zu töten, müssen die Zeugen die ersten Steine werfen. Danach soll das ganze Volk ihn steinigen. Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus eurer Mitte entfernen. Also Todesstrafe nicht leichtfertig. Ja. Sie sollen das genau untersuchen. Es soll mehrere Zeugen gehen, die wirklich übereinstimmen, dass das wirklich so war, ein Götzendienst. Aber dann sollen die den wirklich steinigen und das ganze Volk soll sich an dem beteiligen. Es sollen alle sehen und die Begründung zum Schluss: Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus eurer Mitte entfernen. Das heißt, das war ein Gebot von Gott, das so zu tun. Zweiter Fall, wegen Gotteslästerung. 3. Mose 24. Ich lese ab Vers 10. Eines Tages geriet im Lager ein Mann, der eine israelische Mutter und einen ägyptischen Vater hatte, in Streit mit einem Israeliten. Er lästerte den Namen des Herrn und verfluchte ihn. Daraufhin wurde der Mann zu Mose gebracht. Da sprach der Herr zu Mose: Lasst den Lästerer vor das Lager bringen. Alle, die seine Worte gehört haben, also die Zeugen, ja, sollen ihm die Hände auf den Kopf legen. Danach soll die ganze Gemeinschaft ihn steinigen. Sagt den Israeliten: Jeder, der seinen Gott verflucht, lädt schwere Schuld auf sich. Jeder, der den Namen des Herrn lästert, muss hingerichtet werden. Er soll durch die ganze Gemeinschaft der Israeliten gesteinigt werden. Egal ob Israelit oder Ausländer, wer den Namen des Herrn lästert, muss mit dem Tod bestraft werden. Und dann geht es auch noch über weitere Sachen und dort ist auch noch das Auge im Auge, Zahn um Zahn, das kommt auch leider noch, was ihr da kennt. Ja? Also auch da wird festgehalten durch das ganze Volk. Aber es kommt noch interessanter, 4. Mose 15. Als die Israeliten noch in der Wüste waren, entdeckten sie einen Mann, der am Sabbat Holz aufsammelte. Also der hat das Ruhegebot am Sabbat gebrochen. Ja. Diejenigen, die ihn beim Holzsammeln gesehen hatten, brachten ihn vor Mose, Aaron und die ganze Gemeinschaft. Er wurde zunächst gefangen gehalten, weil sie nicht wussten, was mit ihm geschehen sollte. Da sprach der Herr zu Mose: Der Mann soll hingerichtet werden. Die ganze Gemeinschaft soll ihn vor dem Lager steinigen. Da brachten sie ihn vor das Lager und steinigten ihn zu Tode, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Erfindungen von irgendwelchen rachsüchtigen Leuten. Das ist Gottes Gebot an Israel gewesen. Man liest das nicht gern, aber es ist die Wahrheit. Und auch ein bekannter Grund und Ursache ist Ehebruch und Vergewaltigung. 5. Mose 22, Vers 22, wenn herauskommt, dass ein Mann mit der Frau eines anderen schläft, sollen sowohl der Mann als auch die Frau mit dem Tod bestraft werden. Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus Israel beseitigen. Er schreibt dann auch noch weiter von Vergewaltigung, und wenn die Frau sich hätte Hilfe holen können, ist sie mitschuldig. Wenn sie allein war, ist nur der Mann schuldig. Ja, wenn sie gegen ihren Willen oder vergewaltigt worden ist. Da steht jetzt nicht steinigen, aber der Zusammenhang davor und danach macht es eben klar. Und wieder die Begründung: Es soll das Böse aus Israel beseitigen. Wie würde unsere Welt heute ausschauen, wenn das heute noch gelten würde? Bitte? Es gibt noch mehrere, aber ich habe jetzt einmal die 4 ausgesucht. Gell? Es ist arg. Wie würde unsere Welt heute ausschauen, wenn das gelten würde. Vielleicht waren gar keine Leute mehr, sagt die Heidi, ja. Wäre unsere Welt eine bessere Welt? Oder wäre sie eine schlechtere Welt? Ich traue es mir nicht sagen. Ich wünsche es mir nicht, muss ich sagen. Geht das? Also es wird heute noch gesteinigt, gell? Also in der Scharia gibt es auch die Steinigung und dort passiert sie heute noch. Es ist durch die Menschenrechte verboten, weil es eine nicht verhältnismäßige Strafe ist, zumindest für die Sachen, die da aufgezählt sind. Ja. Also, dass man jemanden, der jemanden ermordet hat, dann auch tötet, ist in vielen Ländern, bei uns nicht, aber in vielen Ländern gibt es die Todesstrafe, die ist nicht von den Menschenrechten, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber Steinigung für Blasphemie oder für Ehebruch ist auf jeden Fall heute in unserer Gesellschaft verboten, aber es gibt Gesellschaften, wo das noch läuft. Aber das, was da steht, entfernt das Böse aus eurer Mitte. Klappt es hier? Funktioniert das so? Schauen wir uns jetzt an, wie Jesus damit umgegangen ist. Und damit möchte ich auch schließen, damit es nicht so dramatisch endet. Das ist die Kultur, in die Jesus gekommen ist. Ja? Das hat dort gegolten. Das war gesetzt dort und ist auch ganz normal umgesetzt worden. Wie ist Jesus dazu gestanden? Ich lese euch nur einen Vers aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 17. Jesus sagt den Leuten, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, so lange, bis ihr Zweck erfüllt ist. Das heißt, Jesus hat kein einziges dieser Gebote aufgehoben. Er hat nicht gesagt, boah, das ist aber brutal, so kannst du das nicht machen. So, hätte man mir gern, gell? Oder das ist unmenschlich. Jesus hat sich voll dazu gestellt, dass er gesagt hat, wer Gott lästert, wer Götzendienst begeht, der hat sein Leben verwirkt. Er hat nicht gesagt, dass das Gesetz falsch ist. Er hat gesagt, er ist nicht gekommen, um es aufzuheben. Das ist ihm ja auch vorgeworfen worden. Er hat gesagt, er ist gekommen, um es zu erfüllen. Was meint er da jetzt damit? Schauen wir uns noch den zweiten Vers in dem Kapitel an. Matthäus 5, 27. Und ich habe das überschrieben mit, Jesus hat die Latte noch höher gelegt. Ja? Ehebruch haben wir gehabt. Wenn jemand beim Ehebruch ertappt wird, Steinigung. Das ist das Gesetz. Und Jesus sagt, ihr habt gehört, dass im Gesetz von Mose steht, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Das Gesetz gilt. Die Handlung im Herzen ist so wie die ausgeführte Handlung. Also sind wir alle gesteinigt, oder? Irgendwo nochmal. Wenn man die zwei Sachen zusammen anschaut, ist es eigentlich so. Und es wäre rechtens. Jesus hat nicht gesagt, der vom Alten Testament, der Gott, der ist unmenschlich, den könnt ihr vergessen. Er hat gesagt, das ist mein Vater. Er ist heilig und gerecht. Aber Jesus ist dabei nicht stehen geblieben. Wir lesen das in Johannes 8, ihr könnt es gern daheim durchlesen. Er verurteilt nicht, er begnadigt. Ja? Da haben sie eine Frau gebracht, noch ein Ehebruch, den Mann übrigens nicht, haben wir gelesen, der gehört genauso dazu. Ja? War vielleicht damals schon in der Umsetzung des Gesetzes eine gewisse Ungerechtigkeit eingebaut, nicht im Gesetz selber, aber in der Umsetzung. Und er sagt dann zu ihren Anklägern, Die sind alle da gestanden mit den Steinen. Ja? Und ihn haben sie herausgefallen und haben sie gesagt, so, gilt jetzt das Gesetz. Mose hat geboten. Ja? Und Jesus hat nicht gesagt, na, das war nicht so schlimm. Die kann ich gar nichts dafür. Seid euch sicher, dass das wirklich passiert ist. Jesus hat das Gesetz nicht in Frage gestellt. Aber er hat eins gesagt. Er hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Den zweiten und den dritten, so quasi, den könnt ihr alle schmeißen. Weil wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und der Einzige, der dort war, der den ersten Stein hätte werfen können, war Jesus selber. Und der hat sich dann gefragt, wie alle sich geschlichen haben, ist da jetzt keiner, der die verurteilt? Und sie sagt, nein, keiner ist geblieben. Jesus war noch da, ja. Aber er hat dann gesagt, dann verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus war der Einzige, der das hat sagen können. Er hat es deswegen sagen können, weil er selber diese Strafe getragen hat für ihre Sünde. Und für alle, viel mehr noch, für uns alle. Ja? Und deswegen hat er das Recht gehabt, zu vergeben, weil er nämlich bezahlt hat dann am Kreuz. Weil es ja eine Sünde, jede Sünde ist ja gegen Gott, ja, weil er als Gott ja der das Opfer dieser Sünde ist und das die Strafe dafür auf sich genommen hat. Die Frau, ich weiß nicht, ob die das dort schon verstanden hat. Aber Jesus hat zu ihr gesagt, ich verurteile dich auch nicht. Er hat damit nicht das Gesetz aufgehoben. Das Gesetz hat sehr Gültigkeit, die Strafe ist vollzogen worden, aber nicht an der Frau, sondern später dann am Kreuz an Jesus. Das ist Gnade. So kann Gott liebevoll und gerecht zugleich sein, indem er die Strafe trägt, die wir gerecht verdient hätten. Wir wollen eigentlich die Strafe wegdiskutieren und sagen, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja viel zu grausam, das gehört sich ja nicht. Das macht Jesus alles nicht. Er sagt, ja, ihr habt alle den Tod verdient. Und der wird mich treffen. Und deswegen seid ihr frei. Das heißt Evangelium. Deswegen können wir sagen, wir sind gerettet. Nicht, weil wir uns zusammenreißen und nicht die Ehe brechen. Das hat er bei der Bergpredigt klar gemacht, dass das nicht reicht. Die Latte ist zu hoch für uns. Und deswegen rettet uns Jesus. Eine wunderbare Sache. Und vielleicht vor dem Bild von der Steinigung noch ein bisschen drastischer. Ich möchte ganz mit einer Quizfrage schließen. Warum ist Jesus nicht gesteinigt worden? Der Kurt ist ein schlauer Fuchs. Jesus hat ja auch, also er hat jetzt nicht Ehebruch begangen, Jesus, aber er hat aus Sicht der Juden, die ihn verurteilt haben, die ihn angeklagt haben, war er ja ein Gotteslästerer, wenn er sagt, er ist Gottes Sohn. Ja? Das heißt, das war Gotteslästerung, was er getan hat. Das heißt, sie wollten ihn steinigen. Das wäre auch ihr Wunsch gewesen, das wäre auch nach dem Gesetz gewesen, aber sie haben es nicht dürfen. Der erste Grund war, dass es die Römer den Juden nicht erlaubt haben, Todesurteile zu vollstrecken. Ja, wenn das jetzt ein Mob irgendwo macht, so wie bei der Ehebrecherin, dann müssen sie schauen, dass sie fertig sind damit, bevor die Römer kommen, weil die würden das verhindern. Weil die Besatzungsmacht dort für sich den Anspruch erhoben hat, sie sind die, die Todesstrafen aussprechen und verstrecken dürfen. Und deswegen haben sie Jesus nachher vor das römische Gericht, vor Pilatus gezahlt und Herodes und ihr kennt die Sachen alle. Aber der zweite Grund ist, und da hat der Kurt recht, Jesus, sein Opfertod, ist im Detail vorher prophezeit worden. Da gibt es hunderte Stellen in den Psalmen, im Alten Testament, überall, die ganz genau beschreiben, zum Beispiel, dass sein Gewand verlost worden ist. Ja, von jemandem, den du steinigst, brauchst du das Gewand nicht mehr. Ja. Aber nur durch die Kreuzigung haben sich diese Vorhersagen alle erfüllt. Wer am Holz hängt, ist, trägt den Fluch. Und die ganzen Sachen alle. Das hätte bei der Besteinigung alles nicht geklappt. Deswegen ist Jesus gekreuzigt worden. Sonst hätte man heute vielleicht statt Kreuze Steinhaufen, kann es sein, aber so ist das Kreuz, dieses Hinrichtungssymbol, so etwas Grausiges wie ein Galgen, ist für uns ein Zeichen
der Rettung und des Heils von, weil Jesus dort unsere Schuld getragen hat. Danke, Herr, dass, auch wenn diese grausigen Strafen gerecht sind, was uns gar nicht schmeckt, dass wir trotzdem entkommen können, weil du sie für uns getragen hast. Ich möchte bitten, dass uns das nicht in die Überheblichkeit bringt, wir sind immer so primitiv, wir sind immer so, wie die früher waren, wir sind nicht tolerant, bei uns dürfen wir ja alles, sondern dass uns das viel mehr dankbar macht für deine Gnade und für deine Rettung und uns auch Ehrfurcht davor gibt, welch großen Preis es die gekostet hat, uns zu retten. Amen.